Ich möchte gerne mit uns heute über Gemeinde nachdenken. Traum von Gemeinde. Ist das so? Oder ist Gemeinde manchmal vielleicht eher ein Albtraum? Wenn ich so in mein Leben schaue, dann haben einige der größten, der schönsten Erfahrungen meines Lebens mit Gemeinde zu tun. Auf der anderen Seite haben auch einige der größten Verletzungen, der größten Erniedrigungen, der größten Wunden auch mit Gemeinde zu tun. Und vielleicht kennt ihr das. Gemeinde. Gestern Abend wir haben eine Jugendaktionswoche gerade und gestern Abend standen wir nach Fackelzug und Vater Unser singen, hoch emotionaler Moment und eigentlich war es geplant, dass wir alle wieder nach Hause gehen und die Sabbatüberraschung dann in Empfang nehmen, aber die Jugendlichen sind nicht gegangen. Und die standen da oben auf dem Hügel, eine schöne Aussicht und es war so das Gebetsangebot und keiner ist gegangen. Und die standen alle eng umschlungen und haben gebetet. Und ich stand so daneben und habe das irgendwie erleben dürfen und war so geflasht davon und sag, wow, Gott, du rufst heute noch im 21. Jahrhundert, wo die Jugendlichen eigentlich ganz was anderes zu tun haben, rufst du die raus und lässt sie so eine Erfahrung machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie dabei bleiben. Das sind so die großen, großartigen Momente, wo man Gemeinde spüren kann. Und dann gibt es auch all die kleinen, hässlichen Nickeligkeiten, irgendwelche E-Mails, die ich letzte Woche wieder bekommen habe von irgendwelchen Leuten, die da irgendwelche Ideen haben. Und das frustriert dann auch und das nervt einen. Gemeinde. Was ist Gemeinde für dich? Was ist Gemeinde generell eigentlich? Warum hat sich Gott das ausgedacht, Gemeinde? Hätte er es nicht irgendwie anders machen können? Reicht es nicht, wenn jeder so für sich glaubt und ist doch gut, oder? Aber irgendwie hat Gott Gemeinde konstituiert, ins Leben gerufen und als geistliche Heimat gedacht, für diese Welt, damit Menschen Jesus finden, damit Menschen Hoffnung finden, damit da was passiert. Und ich glaube fest daran, dass es, ja, man braucht große Events. Ja, man braucht mal so Höhepunkte, wo das Stadion voll ist und alle da abrocken. Aber letztlich schafft nicht ein Event die Veränderung, sondern eine geistliche Familie vor Ort. Menschen, die dich wirklich kennen. Menschen, die dich wirklich lieb haben. Menschen, die dich aushalten, obwohl du schräg bist. Wir sind alle ein bisschen schräg. Und die mit dir diesen Weg gehen. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. So hat sich Gott das ausgedacht. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für deine Stadt, für deine Umgebung. Und du sollst Teil davon sein. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. So der Standardtext aus 2. Apostelgeschichte 2. Da geht es um die Gemeinde, die ersten Jünger. Vorher gab es das Volk Israel, das Volk Gottes, was auch so eine Quasi-Gemeinde war, aber es war auch Volkszugehörigkeit, es war auch irgendwie Blutslinien, die da mitspielten. Jetzt geht es um diese neu konstituierte Gemeinde von ganz, ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen und die sind da zusammen. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Mich begeistert der Text. Wegen diesem Text sind wir vor 11 Jahren losgezogen und haben versucht, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu gründen, an einem Ort, wo es keine gibt. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ich hatte immer so diesen Traum davon, hey, das öfter mal zu spüren. So diese Gemeinschaft, auch diese geistliche Gemeinschaft, wo man irgendwie spürt, hey, Jesus ist da. Wir weinen und wir lachen zusammen, wir ringen und wir kämpfen, aber wir freuen und feiern uns auch und erleben, Gott ist mittendrin. Wow. Das ist ein Ideal, das ist so eine Vision von Gemeinde, für die es sich aus meiner Perspektive zu leben und zu sterben lohnt. Das ist was ganz Großes. Das ist das, was diese Welt braucht. Wir haben so viel Egoismus, so viel Böses, wir haben es gerade gehört, es gibt so viel, wo man uns Sorgen machen kann und so viele Probleme und so viel Kaputtes in der Welt. Was diese Welt braucht, ist eine Gegenkultur, eine Kultur der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung, der Achtung. Und das kann nur Gott machen, weil wir alle von uns selbst aus da nicht hinkommen. weil wir letztlich doch alle nur um uns selbst drehen, uns feiern lassen wollen und größer sein wollen als andere. Aber Gott schenkt uns die Demut, Gott schenkt uns die Liebe, Gott macht uns zu den Menschen, die wir sein müssen, damit wir so eine Gemeinschaft aufbauen können. Das ist das Wunder der Bekehrung und dann auch der Heiligung, dass wir mit Gott auch weiter wachsen wollen und nicht stehen bleiben bei unseren Lieblingssünden und Charakterfehlern. Wir wollen uns mit Gott auf den Weg machen. Aber, ich habe es gerade schon gesagt, nächste Folie, so der Realitätscheck ist oft so ein bisschen ernüchternd. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja viel in Gemeinden unterwegs. Wir haben so 6200 Geschwister in Nordrhein-Westfalen, plus Kinder noch ein paar mehr, aber minus Karteileichen ein paar weniger, also irgendwo so da. Und man fährt so durch Gemeinden und da erlebt man so einiges. Ich liebe meine Gemeinde. Ich arbeite jede Woche viele, viele Stunden dafür. Ich gebe da mein letztes Hemd für. Und trotzdem stelle ich manchmal fest, manchmal sind wir echt so ein Kuriositätenkabinett. Ja? Vielleicht ein bisschen härter ausgedrückt, manchmal auch eine Freakshow. Was man da so erlebt und was man da so für Begegnungen hat und was wir auch so für Menschen sammeln, so in unseren Kreisen, man muss demütig bleiben. Ich bin auch ein kleiner Freak. Ich habe auch so meine Macken und Fehler. Aber manchmal zieht einen das auch runter. Dann sitzt man irgendwo, ist fast surreal, in so einer Schule, in so einer Aula, weil da kein Raum ist. Das ist eine Gemeinde, die kenne ich noch von früher, die war mal relativ blühend mit so Geschwistern so viel wie hier und auf einmal sind es nur noch 4, 5 Leute. Man sitzt mit denen da. Und das sind eigentlich nur 2 Ehepaare, die noch miteinander verwandt sind. Und da ist Sabbatschule und man redet über Bibeltexte und die sind sich nur am Streiten. Man fragt sich, was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Wenn jetzt ein Schulfreund da wäre, dann könnte ich nicht erklären, was ich hier gerade mache. Ist nicht so einfach mit Gemeinde. Manchmal können wir ja auch so Minderwertigkeitsgefühle hegen und denken, boah, woanders ist viel mehr los und bei uns und wer sind wir schon und da fühlt man sich so mies mit. Aber auf der anderen Seite ist Gemeinde auch was ganz Großartiges. Und ich kann Geschichten erzählen und ich habe ein paar hier schon erzählt, werde gleich versuchen, eine zu erzählen. Ich erlebe immer wieder neue, wo ich merke, dass diese Gemeinde, dieser Glaube, den wir teilen, dieser Jesus Christus, das Potenzial hat, so alles aus den Angeln zu heben, alles zu verändern. Total kaputte Leben wieder zusammenzusetzen. Menschen, die zerstört und auf dem Boden liegen und keine Hoffnung mehr haben, dass er denen Hoffnung gibt. Gestern hat ein junger Mann sein Zeugnis gegeben, so in der Abendandacht. Der war noch nie vorne auf der Bühne. Aber irgendwie hat er so den Ruf gespürt, was zu sagen. Und er hat die Andacht gemacht. Und es hat mich umgehauen, wie dieser junge Mann da seine Story erzählt. Und er so erzählt hat, dass er das Gemeindekind, das ganze fromme Zeug über hatte und so voll auf Drogentrip war und voll abgestürzt ist und besoffen in irgendwelchen Häusern geschlafen hat, wieder auch in Treppenhäusern und jetzt wieder Grund unter den Boden hat. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, wo er mit Augenringe und so sah noch ganz schön fertig aus. Der sieht jetzt so frisch und lebendig aus, der strahlt so eine Freude aus. Gott hat sein Leben wieder zusammengesetzt. Halleluja. Das kann Gott machen. Und doch stehen wir irgendwo so in dieser Spannung zwischen Selbstüberschätzung oder Hochgefühl und Minderwertigkeitskomplexen und Depressionen. Und irgendwie zerreißt uns das manchmal. Und manche gehen kaputt, viele gehen kaputt daran. Weil sie, mit Gott können sie vielleicht was anfangen, aber mit Gemeinde kommen sie nicht klar. 70% unserer jungen Leute verlassen die Gemeinde. Ich habe es den Jungen letzte Woche, am Anfang der Woche gesagt, ich habe sorry Leute, ich mag Jungen eigentlich gar nicht. Und von euch werden in 10 Jahren 70% nicht mehr hier sein. Und das frustriert mich jetzt schon. Natürlich auch gesagt, dass ich sie liebe und dass ich glaube, dass es bei ihnen anders wird und so. Aber das war so der Schocker erstmal am Anfang. Ja? Und das haben sie die ganze Woche mit nachgetragen und machen Späße mit mir. Ja, das ist gut. Also haben sie fast gemerkt, das fand ich gut. Und das ist so traurig. Das ist so traurig, dass so viele das nicht aushalten. Und das Problem ist leider daran, dass, ja, ich glaube ja immer noch an Gott, aber ich gehe nicht mehr zur Gemeinde, dass es die wenigsten wirklich durchhalten, weil Christsein keine einsame Religion ist. Christsein funktioniert eben nur in dieser komischen Gemeinschaft, die wir so bilden. Viele Leute, die ganz mutig auch ohne Gemeinde mit Gott leben wollen, die sind nach ein paar Jahren ganz, ganz, ganz weit weg von den Idealen, die sie immer hatten. Kann ich auch ganz viele Geschichten erzählen. Irgendwie brauchen wir Gemeinde, irgendwie brauchen wir sie nicht. Was machen wir damit? Eine Erfahrung. Ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, die das so ein bisschen illustriert. Vielleicht kennen Sie eine, ich will sie trotzdem nochmal sagen, weil das für mich diese innere Spannung so zum Ausdruck bringt. Wir haben Gemeinde gegründet, angefangen vor 10 Jahren und relativ bald kam da ein junger Mann zu unseren Veranstaltungen. Wir haben uns gewundert, was der da macht. Der saß in der letzten Reihe, Käppi tief ins Gesicht gezogen, den Gameboy vor Augen, hat nichts mitbekommen. Aber er war da. Als wir uns dann unterhalten haben, die Mutter war im Knast, die beiden Brüder waren im Knast, Vater hatte nicht so wirklich Zeit und Bock auf ihn, der Sozialarbeiter 2 Stunden die Woche. Ein junger Mann in der Verwahrlosung. Keine Tapeten an den Wänden, Katastrophe, kein Lebensrhythmus. Einkaufen und kochen und so ist schwer. Also das war so völlig außer Rand und Band, das Leben. Und habe ihn kennengelernt und Zeit verbracht. Einfach ausgehalten, lieb gehabt, versucht zu reden. Es ist spannend zu sehen, was das mit Menschen macht. Einfach so ein bisschen Wertschätzung. Es gab immer bei uns, wie bei euch, gibt es nach dem Gottesdienst immer was zu essen. War für den jungen Mann, glaube ich, manchmal die einzige warme Mahlzeit in der Woche, die er bekommen hat. Vielleicht kam er am Anfang vor allen Dingen deswegen, aber irgendwie kam er dann auch wegen uns. Weil er sich, hat er einmal an einer Stelle gesagt, Christian, hier ist der einzige Ort, wo ich mich nicht so fühle, als ob ich wie ein Hund behandelt werde. Krass, ja. Das ist der einzige Ort, wo ich mich nicht so fühle, als ob ich wie ein Hund behandelt werde. Und wir haben dann so, genau, Zeit miteinander verbracht, sind Freunde geworden. Und es war so, wenn er was hatte, hat er oft angerufen bei mir, aber nur kurz einmal durchgeklingelt, aufgelegt, damit ich zurückrufe, er hatte nie Geld auf der Handykarte, das war halt so. Und einmal ruft er mich an und er lässt durchklingeln und ich wusste, oh Mann, jetzt ist irgendwas passiert, weil sonst wird er nicht durchklingeln. Und ich gehe ran und, naja, hi. Ja, Christian, ist was ganz Schlimmes passiert. Und das habe ich so auch mit allem gerechnet irgendwie. Ja, mein Meerschweinchen ist gestorben. Ich hätte jetzt fast gelacht, aber ich kannte die Story. Er kriegt Wohngeld und Kleidungsgeld so ein bisschen, aber er kriegt jede Woche, glaube ich, 30 Euro vom Staat, damit er lebt, so Essen kauft und so. Und er ist in dieser Woche mit diesen 30 Euro zum Tierarzt gegangen, damit sein kleiner Freund nicht stirbt. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich nichts gegessen oder gar nichts oder kaum was gegessen, damit dieses kleine Tierchen überlebt, sein Freund, sein einziger Freund. So. Und als das Viech trotzdem gestorben ist, trotz seines Opfers, trotz des Hungerns, ist für ihn so eine Welt zusammengebrochen. Der war fertig. Und ich habe im Theologiestudium jetzt nicht gelernt, was man macht, wenn ein Meerschweinchen stirbt, aber irgendwie habe ich gespürt, wir müssen irgendwie da so einen Schlusspunkt setzen. Da habe ich gesagt, wollen wir es beerdigen? Oh ja. Wir haben eine Meerschweinchenbeerdigung im Stadtpark durchgeführt. Wichtiges Ritual für ihn, so Abschied zu nehmen. Er hat zwischendurch gesagt, wäre doch lieber ich gestorben und nicht das Tier so. Ne? Also es war so diese Stimmungslage. Aber als wir dann so Abschied genommen haben, war es dann ein bisschen besser. Es ein bisschen Frieden wieder gehabt. Und bin nach Hause gefahren. Irgendwie war es auch gut. Aber irgendwie habe ich mich auch so, ich weiß nicht, ein bisschen komisch gefühlt. Es war so der Sommer, wo es nicht gut lief, glaube ich, erstes, zweites Jahr, Gemeindegründung. Da kam kein Mensch. Im Sommer waren wir irgendwie so ein paar Hanseln, klappte alles nicht. Und ich hatte so Zweifel an dem ganzen Unternehmen. Das klappt doch eh nicht, das bringt nichts. Und in der Zeit ist so mein guter Freund gerade so beruflich einen Karrieresprung gemacht, ist dann Leiter von 4 Altenheimen und 2 Pflegediensten geworden und so und verantwortet Millionen. Und ich stehe und beerdige Meerschweinchen. Und es hat was mit meinem Selbstwert gemacht, es hat was mit mir gemacht, es hat was mit meinem Selbstverständnis als Pastor gemacht. Und ich hatte wirklich da einen rabenschwarzen Sommer, wo ich immer gedacht habe, hätte ich mal was Vernünftiges gelernt, da hätte ich ein bisschen Geld und irgendwie ein bisschen Image und ein bisschen Einfluss und irgendwie wäre mein Leben viel cooler, als dass ich hier so mit ein paar Verrückten irgendwelche verrückten Sachen mache. Das macht doch alles keinen Sinn. Gott, was mutest du mir zu? Ich weiß nicht, ob ich so ein Leben wirklich wollte. Ich habe es ein bisschen anders vorgestellt. Und das hat mich fertig gemacht. Und das sind manchmal so die schwachen Momente, wo man das alles anzweifelt, wo man denkt, was ist das für eine Freakshow hier, warum mache ich das mit den ganzen Verrückten, was soll das? Bringt doch alles nichts. Aber dann gibt es die Momente, die Geschichte geht weiter, wo man spürt, dass Gott da ist. Zwar Taufe dann irgendwann auch, manchmal wollen doch Leute was von dem Gott wissen. Und dieser junge Mann hatte dies miterlebt, dass er Taufe war. Und irgendwie hat er gemerkt, dass das was mit Zugehörigkeit zu tun hat, zur Gemeinde so. Genau verstanden hat das, glaube ich, nicht, aber er wollte irgendwie auch ganz dazugehören. Er sagt, Christian, tauf mich auch, jetzt hier. Ich sage, das hat auch was mit Gott und Bibel zu tun, wir wollen dich jetzt nicht so irgendwie geistlich vergewaltigen, so. Da müssten wir vorher mal Bibelstunden machen. Ja, das will ich. Okay, dann machen wir das. Wir haben Bibelstunden gemacht, 1,5 Jahre. Und es ist schwer, mit jemandem Bibelstunden zu machen, der mit dem Lesen große Probleme hat. Es ist schwer, mit jemandem Bibelstunden zu machen, der so gerade seinen Sonderschulabschluss bekommen hat. Wir sind so sehr intellektuell manchmal. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig. Wir brauchen fundierten Glauben. Aber ich war oft so frustriert. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, das hat ja alles nicht gereicht. Also was mache ich hier schon wieder? Also wie bei den E-Männchen. Wir haben 10 Gebote auswendig gelernt und so einfach so ganz grundlegende, elementare Sachen. Vater unser, das war so das Niveau, auf dem sich das bewegt hat. Ich dachte, wenn man ihn jetzt tauft, also versteht er überhaupt, kann man zu dumm sein für die Erlösung? Böse, ganz böse, ne? Also dreimal Ausrufezeichen hinter verbotener Gedanke, ne? Verbotener Gedanke. ich war so hin und her gerissen. Und dann kam auf einmal so der Moment, wo er zu mir kommt nach dem Gottesdienst. Christian, ich habe einen Traum gehabt vom lieben Gott. Ich so, wie, du hast einen Traum gehabt vom lieben Gott? Ja, das, wo weißt du denn das? Ich meine, wir träumen alle viel. Nee, das war, ich habe so Gänsehaut jetzt noch, wenn ich dran denke. Voll krass, voll krass. Ja, was ist denn da passiert? Ja, ich habe geträumt, dass eine Taufe ist. Wir sind wieder an dem See und ich habe weiße Kleider an und du taufst mich. Und alle sind dabei und wir feiern das. Christian, wird der Traum wahr? Ich sage, ja, das ist deine Entscheidung. Ich hoffe doch, ja. Das hat mir zum Denken gegeben, dass Gott scheinbar sich irgendwie in seinem Leben bemerkbar macht auf so eine Art und Weise, wo ich nicht rankomme, was ich mir nicht vermitteln kann, was er irgendwie auch oft ablehnt und er ist manchmal ein bisschen griesgrämig, hat keinen Bock auf all das. 3 Wochen später kommt er wieder zu mir. Christian, ich habe wieder einen Traum gehabt vom lieben Gott. Ich so, wie jetzt? Ich habe Jesus gesehen. Ich so, wie du hast Jesus gesehen? Ja, und ich hatte ihm in der Woche vorher den Film gegeben, so ein Jesus-DVD nach dem Lukas-Evangelium mit Übergabegebet am Ende so von Campus für Christus. Und er hatte sich den Film angeschaut, hat er mir erzählt und hat gebetet am Ende, so wie sie es davor gemacht haben. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Und er hat gesagt, Christian, der sah so ähnlich aus wie dem Film, ja, wie auch immer, aber ich weiß, das war Jesus. Und? Ich habe mit dem geredet. Was hast du mit Jesus geredet? Ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, ob er meine Sünden vergeben hat. Und das hat mich so umgehauen. Dass dieser junge Mann auf so eine Frage kommt, wenn er Jesus eine Frage stellen darf. Was hat er gesagt? Ja, er hat meine Sünden vergeben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das mit der Taufe, den anderen Traum, den ich hatte, ob das wahr wird. Und was hat er gesagt? Ja, das wird wahr. Christian, ich weiß, ich werde jetzt nicht sterben, bis ich getauft bin. Das passiert auf jeden Fall. Wer bin ich, dass ich jemandem die Taufe vorenthalte? Wer bin ich, dass ich richte über jemanden, der ein ganz anderes Leben lebt als ich, der ganz andere Herausforderungen hat, der ganz andere Baustellen und ganz anderen Hintergrund hat? Wer bin ich? Mich so schlecht gefühlt. Und ich habe mich auch so glücklich gefühlt und so war so begeistert von Gott, der es sich zur Chefsache macht, diesem jungen Mann das zu zeigen, was ich ihm nicht zeigen kann. Dann haben wir den jungen Mann getauft. Er ist in unserer Gemeinde, er ist eigentlich immer da. Er lebt in der Gemeinde sozusagen. Er ist immer noch griesgrämig, er hat immer noch nicht den Hauptschulabschluss geschafft. Da sind immer noch viele Baustellen. Aber er ist ein ganz, ganz anderer Mensch als vorher, wenn man ihn gekannt hätte, wie er vorher war. Er hat ein Herz. Er ist ganz griesgrämig und grummelig, aber er hat ein Herz. Und er tut, was er kann, bringt sich ein. Bei der Taufe waren ein paar von den Sozialarbeitern dabei, die sich um ihn kümmern. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge, so, jetzt die Sekte tauft da irgendeinen jungen Mann so in eine Kirche und so. Aber die haben das positiv erlebt. Haben sie auch nachher Feedback gegeben. Ein paar Wochen nach dieser Taufe ruft mich einer der Sozialarbeiter an. Und ja, Herr Badorek, ich wollte nochmal mit Ihnen über diesen jungen Mann sprechen. Ich sagte, was kommt jetzt so? Ja, wir haben festgestellt, dass das, was Sie mit Ihrer Gemeinde leisten bei diesem jungen Mann, das können wir gar nicht. Wir stellen fest, dass das einen sehr guten Einfluss auf ihn hat. Wir möchten, dass Sie als Pastor der Adventgemeinde bei diesem halbjährlichen Beratungsgespräch von allen Pädagogen und Sozialarbeitern da zusammen sind. Wir möchten, dass Sie sich damit einbringen. Und da sind Sozialarbeiter vom Staat, die nicht an Gott glauben, die eigentlich unchristlich sind, die aber feststellen, dass das, was Gemeinde leisten kann, dass sie das gar nicht können. Dass Gott real ist in seinem Leben. Dass er eine Bekehrung erlebt hat, dieser junge Mann. Dass er jetzt mit Gott lebt, auf seine Art und Weise. Wer bin ich, dass ich richte? Und es ist immer spannend, Gott nutzt das Potenzial, was vorhanden ist. Gott sieht das, was da ist und nicht das, was nicht da ist. Und vielleicht hat sich dieser junge Mann in seinem Leben viel, viel mehr und weiterentwickelt, als ich es hier tun werde. Weil er mit den Möglichkeiten, die er hatte, einfach haushalten muss. Gemeinde, noch ein nächstes Bild. Wenn man sich so den Realitätscheck mal so anschaut, dann ist man da so zwischen Hoffen und Bangen. Manchmal denkt man, was mache ich hier eigentlich? Lohnt sich doch eh alles nicht. Und manchmal hat man diese Momente und man sieht, Gott ist da. Gott verändert Leben. Gott ist viel größer als meine Begrenztheit. Das macht die Schönheit von Gemeinde aus. Und ich hoffe und bange immer. Ich zitter mit so vielen Gemeinden. Manchmal kriegt man so die Krise, dann sind wir nur so ein paar Hanseln da und man hat sich so viel Mühe gegeben und was soll das alles? Aber Gott sieht nicht die Qualität, Gott sieht die Quantität. Und Quantität setzt sich durch. Wenn wir wirklich mit Jesus leben, wenn unser Herz da ist, wo es hingehört, dann passieren großartige Dinge. Dann dürfen wir es spüren und erleben, dass Gott das macht. Vielleicht eine Sache noch zu dem Realitätscheck. Ich merke ein Missverständnis, was oft da ist, was wir auch falsch gemacht haben, als wir Gemeinde gegründet haben. Wir haben Apostelgeschichte 2 vorgelesen. Und ich habe gesagt, das ist der Weg, das ist das Bild, da geht's hin. Und wir werden alle die besten Freunde, wir werden alle tiefe Gebetsgemeinschaften haben und Jesus ist mitten dabei und es wird super, 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 super. Und ja, das ist ein Teil der Medaille, aber es gibt eben auch diese andere Realität, das Menschliche. Und das darf man nicht vergessen. Das nächste ist, und da möchte ich eine nächste Folie zeigen, es gibt verschiedene Arten von Beziehungen. Und die haben alle einen Wert und können in sich wertvoll und gut sein. Ich habe es mal in so vier Kategorien, intim, privat, sozial, öffentlich. Das ist so verschiedene Lebensbereiche, die was mit der Nähe und Distanz zu tun haben. Intime Beziehungen, das sind die Menschen, wo ich wirklich mein Herz ganz, ganz aufmachen kann. Menschen, denen ich ganz nahe komme, Menschen, mit denen ich intim werde. Jetzt nicht nur körperlich, meine Frau, sondern auch Menschen, wo ich ganz, ganz eng bin. Dann gibt es Menschen, mit denen ich private, gute Freundschaften habe, wo wir sehr ehrlich werden können, wo wir wirklich über tiefe Dinge reden können. Vielleicht nicht meine größten Abgründe, aber so schon auf eine Art und Weise, wo es nicht so viele gibt, mit denen man so reden kann. Dann gibt es so die Social-Beziehungen, so die Bekanntschaften, die Freundschaften. Das sind dann nicht völlig oberflächlich, aber eben an der Oberfläche. Weil man da nicht so viel Zeit miteinander verbringt, dass es wirklich tiefer wird. Das ist so die vielen Bekanntschaften, die man hat. Und dann gibt es so den öffentlichen Bereich, der Kassierer bei Aldi, da kenne ich vielleicht den Namen, das Namensschild, frag mal, wie es geht, so, aber wir kennen uns nicht so wirklich. Können uns nicht ins Leben schauen. Und wichtig ist, dass es auch alles gut ist. Ich erwarte vom Kassierer bei Aldi nicht, dass er mich fragt, wie es um meine Ehe steht. Das ist nicht der Rahmen, das ist nicht der Raum, das ist nicht okay. Aber ich finde es okay, wenn wir freundlich sind miteinander und über Sonderangebot von was auch immer reden. Genauso sind soziale Kontakte sind nett. Ich bin überfordert, wenn ich irgendwo stehe mit irgendjemandem, den ich so ein bisschen kenne und der macht sein Herz auf und erzählt mir von seinen pornografischen Abhängigkeiten. Klar, als Pastor ist nochmal eine andere Rolle, dann nehme ich das gerne wahr, aber ich sag mal, so ein normaler Mensch, wenn da ein anderer kommt und zu weit gleich das Herz aufmacht, das überfordert. Da weiß man, wie jetzt? Da komme ich nicht drauf klar. Das ist nicht der Rahmen, aber soziale, nette Gespräche, bisschen Smalltalk, bisschen über das und jenes, ist schön, ist gut, ist angemessen. Und so geht's halt weiter. Und ich merke halt, Nächste Folie. Jeder Mensch hat nur so eine gewisse Beziehungsfähigkeit. Nicht jeder Mensch kann mit allen bester Freund sein. Das geht soziologisch gar nicht. Weil beste Freund meint, wir verbringen viel Zeit miteinander. Das ist Voraussetzung, damit man überhaupt so tief kommen kann. Und das meint jetzt also nicht, dass man nur einen intimen Freund hat und acht öffentliche, sondern das meint so das Verhältnis. Auf jeden intimen Freund kommen dann eben so und so viele andere Beziehungen. Das macht Gemeinde aber ein bisschen schwierig, weil wir das am Anfang nicht geblickt haben. Ich kann nicht mit jedem bester Freund sein. Wenn hier 30, 40, 50 Leute sind, wie soll das denn gehen? Wir können doch nicht jedem alles immer alles erzählen. Das ist ja schön, wenn es so ist. Im Himmel wird es so sein, aber hier auf der Erde klappt es nicht. Wir haben gar nicht die Kapazitäten, die emotionalen Kapazitäten. Und deshalb wird es leider auch in diesem Leben immer nur so sein, wir haben ein paar intime Freunde, wir haben ein paar mehr private Freunde, so unseren etwas erweiterten Kreis und dann gibt es halt viele Bekanntschaften und ganz, ganz viele öffentliche Leute irgendwie. Das ist aber auch das, was in Gemeinde passiert. Einfach ein soziologisches Phänomen, wo wir gar nicht drum rumkommen. Ihr werdet hier nicht alle beste Freunde miteinander sein. Wie soll das denn funktionieren? Ihr könnt nicht alle miteinander in Urlaub fahren, weil so viele Wochen Urlaub habt ihr gar nicht. Das heißt, wir müssen auch die Begrenztheit unserer Möglichkeiten anerkennen. Jesus hat sich auch nur 12 rausgesucht. Nicht 100, sondern 12. Und wenn sich der Sohn Gottes nicht mehr zutraut als 12 sehr, sehr enge Freunde, wie sollen wir das denn mehr besser machen? Und daran scheitern oft Gemeinden, weil wir am Anfang gepusht haben, wir werden alle beste Freunde und haben festgestellt in den Hauskreisen, das klappt nicht. Das sprengt den Rahmen. Wenn Leute mal wirklich ehrlich miteinander werden, die eigentlich auf dem Social-Niveau sind und dann intime Dinge auspacken, sprengt jeden Hauskreis. Der Hauskreis, wo das einmal eskaliert ist, wo sich mal zwei Frauen wirklich gesagt haben, was sie voneinander denken und was da schon immer so los war, war das letzte Mal, wo wir in der Kombination zusammensaßen. Das hat nicht geklappt. Das ist gar nicht der Rahmen dafür. Das ist dann ein Rahmen vielleicht unter vier Augen, das ist ein Rahmen für besondere Momente und ob die beiden jemals beste Freunde geworden wären, weiß ich nicht. Und so muss man einfach auch ein Stück weit achtsam sein, auch in der Gemeinde. Was für Erwartungen habe ich? Wie viel Intimität erwarte ich von meiner Gemeinde? Kann sie das überhaupt leisten oder kann sie es vielleicht nicht? Ich sage euch, kann sie nicht. Einige können es, aber nicht alle. Und wir überfordern uns manchmal mit unseren Erwartungen. Und wenn wir falsch rangehen, und wenn wir auch in den Bibelstunden oder auch so in der Frischverliebtheitsphase, so mit Jesus und Gemeinde, da so falsche Erwartungen haben, sind wir oft enttäuscht. Die Gemeinde kümmert sich nicht um mich. Ja, wer ist denn die Gemeinde? Die Gemeinde sind doch immer nur Einzelpersonen. Und jeder dieser Einzelpersonen hat richtig viele Probleme zu Hause. Und jeder dieser Einzelpersonen hat auch Freunde, um die er sich schon kümmern muss. Und wir werden in dieses Beziehungsnetzwerk irgendwie hoffentlich integriert. Und jeder braucht auch Freunde, enge Freunde. Aber diese Integration, das braucht Zeit, das braucht Arbeit von beiden Seiten. Und da müssen wir einfach achtsam miteinander umgehen. Ich merke, daran scheitern ganz viele Gemeinden an der Frage der Erwartungen und der Realität. Das heißt, habt hohe Ideale für eure Gemeinde, aber verzweifelt nicht an der Realität. Diese Spannung ist da und das ist Gemeinde. Ein Bild. Wie sieht Gott Gemeinde? Ich glaube, Gott sieht das Potenzial. Ich finde das Bild so schön. Da ist dieser Maler und ihr seht, er hat das Motiv. Das ist dieses Ei. Und er hat dieses Motiv dort und Er malt den Vogel. Er malt das, was daraus werden kann. Und ich glaube, so sieht Gott Gemeinde. Ich sehe manchmal nur das faule Ei und gucke so in die Runde und denke, hier sind nur Verrückte. Wie soll das denn klappen? Das geht doch nicht. Ich bin auch verrückt. Ganz bestimmt. Ja? Also, das heißt, ich sehe nur dieses Ei und komme nicht drauf klar, wie mickrig und mittelmäßig wir so alle sind. Aber so sieht Gott dich nicht. Und so sieht Gott auch die Gemeinde nicht. Gott sieht das Potenzial. Gott sieht, was daraus werden kann. Gott sieht, wie schön du bist. Gott sieht, wie schön deine Gemeinde ist. Aus Gottes Augen. Und ich wünsche mir so sehr, so für unsere innere geistliche Haltung, dass wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, dass wir nicht immer nur das faule Ei sehen, sondern dass wir sehen, was Gott daraus machen möchte. Dass wir den Vogel sehen. Dass wir uns freuen an dem Schönen, was läuft. Dass wir uns nicht immer nur darüber beschweren, was alles nicht klappt und wo wieder der Gemeindeälteste oder der Prediger oder wer auch immer versagt, sondern dass wir uns an den Freundschaften und an den Möglichkeiten, an den Beziehungen, die wir haben, dass wir uns da freuen. Dass wir die ausschöpfen, dass wir daran arbeiten. Und dass wir vielleicht mehr derjenige werden, von dem wir wünschen, dass andere es für mich sind. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir wünschen uns immer so einen, der sich um uns kümmert. Ich habe die letzten 3 Jahre meines Lebens auf der Suche nach einem Mentor verbracht. Hat nie geklappt. Vielleicht soll ich Mentor sein für andere. Und ich habe 8 Jugendliche durch so eine Leitungsklasse gehabt die letzte Woche. Das war der Hammer. Junge Leute, die sich einem anvertrauen. Junge Leute, die auch ein Stück weit aufschauen. Junge Leute, die zuhören. Junge Leute, die was mitnehmen. Junge Leute, die sich verändern. Die gestern das Programm gestaltet haben und die Bude gerockt haben. Hammer. Vielleicht sollte ich die Person sein, die ich mir wünsche, dass andere für mich sind. Und auf einmal macht das Leben wieder Spaß. Auf einmal macht Gemeinde wieder Spaß. Auf einmal schaue ich nicht wieder nur auf mich selber, wo ich meine Probleme habe und wie ich mich von den anderen bedienen lassen kann, sondern ich sehe, was Gott mir gegeben hat, damit ich mich investiere. Und wenn wir das umdrehen, dann passiert was mit uns und mit unserer Gemeinde. 2, 3 Bibeltexte noch, ganz kurz. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden oder nicht, Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind eine Familie. Eins der Bilder für Gemeinde. Familie kann man sich nicht aussuchen. In Familie wirst du reingeboren. Und mit dem verrückten Onkel, den jede Familie hat, muss man leben lernen. Und das ist auch in der Gemeinde so. Gemeinde suchst du dir nicht aus, sondern du wirst durch die Wiedergeburt, durch deine Bekehrung reingeboren. Und dann müssen wir halt mit den Realitäten leben. Das heißt nicht, dass man sich alles bieten lassen muss. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal kritisch sein darf. Das heißt nicht, dass man mal Tacheles reden muss. Das müssen wir, ganz bestimmt. In einer Familie wird auch gestritten. Aber es wird sich auch vertragen. Und Familie hält zusammen. Familie hält zusammen. Und das sollten wir auch als Gemeinde. Wir sind irgendwie ein schräger Laden, wir Adventisten in NRW. Aber irgendwie gehören wir zusammen. Noch ein Bibeltext. Vielleicht noch ein weiter. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt eine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Der Leib, das andere große Bild, Familie, Leib, Jesus das Haupt, ganz klar. Hier steht, jeder, erfüllt eine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Jeder trägt seinen Teil, jeder hat seine Aufgabe. Und ich habe manchmal die Sorge, dass das auch nicht verstanden wird. Wir sind nicht hier, um tolle geistliche Gemeinschaft zu konsumieren. Das ist gut, wenn das passiert. Aber es geht nicht nur um den Konsum religiöser Dienstleistungen. In unserer Dienstleistungsgesellschaft fühlen wir uns manchmal so. Aber wenn du zum Konsument religiöser Dienstleistungen wirst und nicht selber Dienstleister bist, in dem Bild gesprochen, dann läuft in deinem Glauben grundsätzlich was schief. Es geht nicht nur darum, sich von Gott beschenken zu lassen. Ja, ganz bestimmt, die Gnade kommt immer zuerst. Aber wenn ich nicht auch darüber hinaus begreife, was es bedeutet, dass Jesus gnädig sein darf, weil er ist für uns gestorben, wenn ich nicht begreife, dass hinter der Gnade das Kreuz steht, wenn ich nicht begreife, dass wir auch unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dann habe ich vielleicht nicht verstanden, was Gnade eigentlich ist. Und deshalb geht es nicht nur darum, Konsument religiöser Dienstleistungen zu sein, sondern sich einzubringen in diese schräge Familie, deinen Teil dazu beizutragen. Und wenn du das machst, dann fängt der Reifungsprozess an. Wenn du das machst, dann wirst du nicht einer von den 70% sein, der in 10 Jahren eh nicht mehr dabei ist, sondern bist du einer von denen, die es durchziehen, die am Ende dabei sind, die standhaft bleiben. Weil das Leben ist kein Ponyhof, so ist es leider nicht. Letzte Folie. Achso, Gott sieht das Potenzial. Letzte Folie. Vielleicht noch einen zurück, bevor wir das lesen. So ein letztes Statement. Ich merke, ich verzweifle an Gemeinde. ich stehe mit Gedanken an Gemeinde auf und gehe mit Gedanken an Gemeinde schlafen, weil ich eben Pastor bin und da irgendwie auch mein Leben und meine Hobby und meine Leidenschaft und meine Berufung und mein Geld da verdiene. Und das treibt mich um. Das treibt mich um. Und ich muss euch gestehen, immer wieder bin ich so auf dieser Seite der Zweifler. Ich sage, das kann nicht klappen. Das geht so schief. Wir fahren das so vor die Wand. Wie soll das funktionieren? Ich sehe manchmal so viele Probleme, wo ich sage, das haut nicht hin. Gott, das haut nicht hin. In 10 Jahren zerlegen wir uns. Sowas von. Weil wir alle immer weiter auseinander driften mit unserer Pluralität. Und wie soll das denn noch zusammenhalten? Das ist unmöglich. Ich erlebe manchmal Dinge, vormittags bin ich in einer Gemeinde und nachmittags in einer anderen zum Predigen und sage, das sind 2 Paralleluniversen. Das ist unglaublich. Ich komme manchmal selber im Kopf nicht klar, weil das wie so eine Waschmaschine ist. Wo ich denke, krass, boah, da muss ich so reden, da muss ich so reden. Ey, das geht gar nicht. Gott, was soll das werden? Und habe manchmal auch ein bisschen Angst drum. Aber dann lese ich diesen Bibeltext. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und sie haben ihre Kleider am Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden, und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte ist, auf dem Thron, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Und mich begeistert der Text. Da geht es um die Erlösten, die am Ende dabei sind. Und was lese ich da? Da sind eine riesige Menschenmenge, die nicht zu zählen ist. Und sie kommen aus allen Sprachen und aus allen Nationen und aus allen Ländern. Und irgendwie ist dieser verrückte Haufen, den Gott hier zusammengesammelt hat auf dieser Welt, irgendwie schafft es dieser verrückte Haufen, einmal dabei zu sein. Und diese Verheißung macht mir so Mut. Es macht mir so Mut, dass ich weiß, dass Gott größer ist als unsere Probleme. Dass Gott größer ist als all das, was in unserer Gemeinde schiefläuft. Dass Gott einen Plan hat und dass er uns gar nicht braucht. Er wird ihn zu einem Ende führen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich einer von denen bin, von dieser riesigen Menschenmenge, die dabei ist und ihm zur Ehre jubelt, ohne all den Mist, den wir hier erleben müssen. Und dass wir dann die Gemeinde sind, die wir uns jetzt immer erträumen, die wir vielleicht jetzt noch nicht haben dürfen, aber auf die wir zusteuern. Amen. Ich würde noch gerne mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu nochmal auf. Jesus, wir ringen mit Gemeinde. Du hast dir das irgendwie ausgedacht. Du hast es auserkoren, damit wir in dieser geistlichen Gemeinschaft ja nicht dich loslassen und nicht so in so einem Egomanie versinken, sondern dass wir uns gegenseitig lieben, gegenseitig korrigieren, gegenseitig aufhelfen, wenn wir schwach sind, aber auch diejenigen sind, die anderen Mut machen, wenn sie schwach werden. Herr Jesus, du wünschst dir Gemeinschaft, weil du Gemeinschaft bist im Vater, Sohn und Heiliger Geist, und du wünschst dir, dass wir einmal auf deiner neuen Erde versöhnt und friedlich und liebevoll miteinander umgehen. Herr, jetzt ist der Moment, wo wir es lernen können in unseren Gemeinden. Herr, vergib uns, wo wir manchmal zu Konsumenten religiöser Dienstleistungen uns erniedrigen, sondern hilf, dass wir anpacken, dass wir aktiv werden, dass wir mitgestalten, dass wir Teil deines Leibes sind und unsere Aufgabe ausfüllen. Und dass wir erleben, dass es Spaß macht. Dass wir bei allem Frust, der immer da sein wird, auch Erfolgserlebnisse und Momente haben, die uns zeigen, dass wir auf der richtigen Seite sind. Herr, schenk uns da einfach deinen Geist, dass wir positiv nach vorne schauen dürfen, trotz aller Widrigkeiten, und dass wir einmal dabei sind, wenn wir in großer Menge und großer Schar aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern dir Loblieder singen werden zu deiner Ehre. Darauf freue ich mich, Herr Jesus. Amen.